Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Jesus. Du bist es einfach so würdig, Jesus. Du bist es so würdig, Herr. Füll unser Herz, Herr, mit deiner Liebe, mit deiner Herrlichkeit, Herr, mit deinem Feuer. Eine Leidenschaft, die bleibt stehen, wenn die Welt verlangt, dass man sich beugt, wie es der Seele vorhin hat erzählt. Macht uns zu standhaften Frauen und Männern Gottes. Dort, wo eine Gesellschaft versucht, uns zu verknicken. Und im Versteckten zerbricht unsere Herzen, wie heute anders vor dir, Herr. Wo wir nicht anders können als uns dir ganz herzuschütten, herzugeben. Wo du bist es so würdig. Du bist es so würdig. Du bist würdig, Herr. Und es tut mir leid, dort, wo wir die Würde vielleicht nicht haben erkannt oder haben vergessen für einen Moment. Wir tun Buß über das, Herr. Wir tun Buß im Wissen, du bist nicht böse auf uns. Sondern, dass genau in diesen Momenten du deine Gnade noch in einer höheren, neueren Masse uns in dich freisetzen. Danke dir, Jesus. Gar nicht, was ich euch nach so einem Lied bei 35 Grad mit langen Hosen noch erzählen kann. Schön, wieder dürfen da zu sein. Riesen Privileg, eine grosse Freude. Ich weiss gar nicht, wann das das erste Mal war, wo ich hier auf Frutigen kommen durfte. Ich denke, es war 2013 vielleicht. Ui, 13 Jahre. Gibt es jemanden, der 13 ist? Oder jünger. Ui, ihr seid dann noch nicht einmal auf der Welt gewesen. Wir werden noch weiter sein, auch in diesem Namen Jesus, um einfach, das ist meine grosse Hoffnung, auch für mich selber, ein kleines Tröpfchen mehr können zu verstehen, wer der Jesus wirklich ist. Und was es ist, was er für uns hat gemacht und hat hergegeben. Und schlägt doch für diejenigen, die eine Bibel da haben, die Bibel auf beim Römer 5. Und ein anderes Zettel könnt ihr beim Psalm 22 reinkleben. Ihr dürft natürlich auch das Handy für ihn nehmen, für das Bible-App. Jesus ist ja nicht nur primär im Neuen Testament wie zu finden, bereits im Alten Testament oder von ganz Anfang an gibt es ganz viele Hinweise, die uns herbringen zu dem Jesus, der ihn wie verstecken, damit er eben später offenbar können werden. Und wo der Herr den Garten hat kreiert und Adam und Eva hat gemacht, hat er ihnen wie die Riesenfreiheit gegeben, eigentlich alles zu machen, was sie hätten wollen. Ausser die EBV haben sie eigentlich mitgetragen, nämlich nicht von dieser Frucht zu essen, von diesem Baum, von von der Erkenntnis von Gut, von Gutem und vom Bösen. Nebst dem hatten sie Zugang zu allen Sachen. Aber wir alle kennen die Geschichte. Der Tag ist näher gekommen, wo sie irgendwie in die Versuchung hineinkommen. Und sie haben von dieser Frucht gegessen. Und was sie dann gemacht haben, in diesem Moment, ist eigentlich etwas speziell. Sie waren wie nackt gewesen. Sie haben sich nicht geschämt für die Nacktheit. Sie haben von dieser Frucht gegessen und haben sofort darauf abgenommen von einem Feigenbaum, der nebendran war, Feigenblätter weggenommen und sich wie ein Kleid, so wie eine Schürze, bastelt, wo sie sich plötzlich haben schämen. Sie sind eigentlich wie perfekt kreiert worden von Gott. Sie sind in seinem Ebenbild geschaffen worden. Das ist das, was die Bibel sagt. Und die Bibel geht sogar noch weiter und sie sagt, dass Gott den Menschen gesegnet hat. Und im Hebräischen ist das Wort Barak. Es kommt vom Wort hergeleitet Berek, was eigentlich so viel bedeutet. Gott hat nach seinem Bild etwas geschaffen, wo ihm eigentlich ebenwürdig war, dass er sich schon fast wie hat, nicht verneigt im Sinne von Worship, aber verneigt hat vor dem Respekt, wo er jemanden hatte, der ihm gegenwürdig war. Das ist das, was das Wort Berek oder Barak jemanden segnen, wie tut, auch umfassen. Und was Gott näher hat gemacht, ist eigentlich so ein bisschen der Standard setzen, den Gott und der Mensch auszeichnen in der Beziehung zueinander. Und zwar hat er der Atem vom Leben durch die Nase eingehaucht. Stell dir mal vor, wie nah Gott dem Menschen herkommen musste, für den Atem, für sein Wesen durch die Nase im Menschen einhauchen. Es war fast wie ein Kuss, den Gott eigentlich gemacht hat, voller Intimität, der die schöne Beziehung hat sollen widerspiegeln. Alles andere lesen wir im Alten Testament nach jedem Tag, wenn Gott die Schöpfung hat geschaffen und es war gut. Aber wo Gott den Menschen gemacht hat, sagt er, und es war sehr gut. Sagt das mal lang. Du bist nicht nur gut, sondern sehr gut. In den Augen vom Vater seid ihr nicht nur gut, sondern sehr gut. Er hat uns gemacht in seinem Ebenbild, wo er die Beziehung mit uns wollte haben. Und dann haben sie die Frucht gegessen, sie sind in diesen Sündenfall reingefallen, haben dann eben versucht, ein Kleid wie zu bauen, weil sie haben sich geschämt irgendwie von dieser Nacktheit, sie haben sich geschämt vor Gott. Und Feigenblätter, biblisch gesehen, ist eigentlich ein symbolisches Zeichen für Selbstgerechtigkeit oder für Gerechtigkeit. Und der Mensch ist hier, Adam und Eva, sie sind so in eine Leistung reingekommen. Sie haben wie versucht, durch eine eigene Leistung, durch das Bauen von dem Röckli, haben sie versucht, wieder gerecht vor Gott zu sein, aber es hat nichts genützt. Sie haben sich vor Gott versteckt. Und der Grund ist ganz einfach. Weil Sünde, ein Vergehen, ist nicht etwas, das Gott von uns trennt, aber es ist etwas, das uns von Gott trennt. Gott zieht sich nicht von uns hinweg, wenn wir irgendwie sündigen, aber es sind wir, die sich von Gott entfernen, wenn wir irgendwie ein Vergehen machen. Und es gibt fast kein schöneres Bild als hier die Geschichte, wo sie haben sich dann versteckt, trotz der Schürze, die sie gemacht haben. Und Gott war der, der sie sogar gesucht hat. Das lesen wir im 1. Mose. Wie Gott im Garten schon umhergegangen und hat gefragt, Adam, wo bist du eigentlich? Nicht, weil sie physisch verloren sind gegangen, sondern geistlich, weil sie sich eben wie von Gott haben entfernt. Und das, würde ich sagen, ist einer der grossen Unterschiede vom Christentum im Vergleich zu allen anderen Religionen. Dass in allen anderen Religionen immer der Mensch Gott muss suchen. Aber bei uns im Christentum Gott der ist, der den Mensch sucht. Und die Geschichte, die die Menschheit oder die Schöpfung in diesem Sündenfall hat reingefallen, ist eigentlich eine Geschichte, die sich immer wieder, ständig, auch bei uns, Jesus-Nachfolger, tut wiederholen. Weil auch wir, auch ich, wir sind immer wieder in dieser Versuchung, durch eine Leistung wieder das Gefühl zu haben, wir sind gerecht vor Gott. Die Selbstgerechtigkeit. Das ist etwas, was viele immer noch damit zu kämpfen haben. dass man wie denkt, dass man etwas macht, mit der das irgendwie gerechter könnte werden. Und ich werde mit euch einen Vers anschauen, im Römer 5, ich glaube es ist der Kapitel 5, Vers 19. Ja. Da heißt Folgendes. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sünden versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Das klingt auch ein bisschen kompliziert. Ganz einfach würde der Vers eigentlich Folgendes aussagen. Es geht um zwei Personen. Der eine, der ungehorsam war und der eine, der gehorsam war. Wer war der ungehorsam? Adam, wer war der gehorsam? Bingo. Genau wie durch den Ungehorsam von Adam viele zu Sünder wurden, werden durch den Gehorsam von Jesus viele zu Gerechten. Der eine Teil, dass wir durch den Gehorsam von Jesus gerecht sind worden, ist etwas, was wir immer wieder mal gehört haben. Manchmal ist es einfacher oder schwieriger, das wie zu glauben. Aber ich würde sagen, viele sind schon mal mit dieser Wahrheit konfrontiert worden. Der andere Teil bin ich mir manchmal nicht so sicher, inwiefern wir uns das bewusst sind, dass eigentlich wir durch den Ungehorsam vom Adam Sünder sind worden und nicht einmal aufgrund von unseren eigenen Taten. Das ist biblisch gesehen einfach ein Fakt, dass wir alle aus Sünder sind geboren worden. Und es ist unsere sündige Natur gewesen, die uns dazu verleitet hat, auch zu sündigen. Aber es ist nicht unsere Leistung gewesen, die uns als Sünder definiert hat, sondern der Ungehorsam von Adam. Und als ich das habe gelesen habe, habe ich gefragt, könnte es sein, dass viele Jesus-Nachfolger vielleicht das Gefühl haben, durch die eigene Leistung immer noch gerecht zu werden, weil sie immer noch versteckt glauben, dass sie durch die eigene Leistung zu Sünder sind worden. Und wenn man das so anschaut, muss man eigentlich sagen, das Evangelium geht noch viel weniger um mich, als ich jemals habe gedacht. Du bist nicht so wichtig, wie du das Gefühl hast. Es war nicht deine Leistung, die dich zu einem Sünder gemacht hat. Und darum ist es auch nicht deine Leistung, dass du eine gerechte Person wieder bist geworden. Und vielleicht ist ja das ein Schlüssel dazu, dass wenn wir verstehen, dass wir nicht durch unsere eigene Leistung ein Sünder waren, wir uns mehr öffnen können, das Werk von Jesus zu akzeptieren, das uns wieder gerecht machen kann. Als ich geboren wurde als Baby, ich hatte die sündige Natur. Und ich habe es sofort ausgelebt. Ein paar Sekunden nachdem ich geboren wurde, hat der Doktor mich aufgehebt und ich habe ihn sofort angebisselt. Das war meine erste Tat vor Sünde. Alles wegen dem Ungehorsam von Adam. Aber unser Verständnis von Sünde ist so schnell und so oft gekoppelt mit der Tat oder mit dem Verb. Aber der Römerbrief, der sehr viel über die Sündhaftigkeit redet, braucht Sünde nur zweimal aus Verb und ganze 46 Mal aus Nomen oder aus Stellung oder eben aus Status. Und oftmals habe ich das Gefühl, wir haben es unbewusst in unserem Denken irgendwie verdreht. Und das bringt uns an einen Ort, wo wir mit sehr viel Demut müssen anerkennen, dass das christliche Leben nicht darum geht, irgendwie etwas für Jesus müssen zu machen, sondern die Erkenntnis dürfen zu haben, was er für uns hat gemacht. Das ist das Beste, was du eigentlich machen kannst. Und ich weiss, es ist nicht immer einfach. Auch heute, die Wahrheiten werden ausgesprochen werden. Früher oder später werden wir uns wieder ertappen, dass wir irgendwo in einer falschen Selbstgerechtigkeit drin sind. Zum Beispiel, ein schlechtes Gewissen haben, hat oftmals etwas mit Selbstgerechtigkeit zu tun. Weil wenn man ein schlechtes Gewissen hat, hat man das Gefühl, jetzt muss ich selber ein bisschen leiden und nach einer bestimmten Zeit kann ich mich wieder gut fühlen und dann bin ich auch wieder gerecht. Aber wenn man das, was Jesus hat gemacht, je mehr dass man das versteht, umso weniger hat ein schlechtes Gewissen Platz im Leben. Wo dann kann man anerkennen, hey, das schlechte Gewissen ist in seinem Blut versunken und vergraben. Und ich weiss, das klingt nach einem riesen Paradox. Aber es ist nicht etwas, das uns stolz machen sollte. Es ist etwas, das uns innerlich zerbrechen und demütig vor den Herrn herwerfen lassen. Die Erkenntnis, ich bin so gerecht in ihm, dass ich nicht einmal ein schlechtes Gewissen muss haben. Das ist nicht eine Lizenz, um rauszugehen, um machen, was man machen will, sondern eine Einladung zu verstehen, wie gross und tief das Gnadenwerk ist. Und es ist das Verständnis, das Menschen frei macht, dass deine Taten nicht bestimmen, wer du bist. Deine schlechten Taten machen dich nicht zu einem schlechten Mensch. Genauso wenig wie die guten Taten dich zu einem guten Mensch machen. Es ist das vollbrachte Werk, das tagtäglich bestimmt, wer du bist. Und je mehr du das fährst an den Glauben und akzeptieren, umso natürlicher wirst du das ausleben können. Ich erzähle euch ein Riesengeheimnis, aber bitte sagt es niemandem. Du siehst im Leben von einer Person, was sie glaubt, nicht in dem, was sie sagt, was sie glaubt, sondern in dem, was sie tagtäglich auslebt. Das, was sie sagt, was sie glaubt, ist vielleicht das, was sie will glauben. Aber das, was sie wirklich glaubt, ist der zu sehen, was das reale Leben im Alltag passiert. Das ist das, was Menschen im Unbewusstsein wirklich glauben, was sich widerspiegelt. Es ist gut, deklarieren, was man glauben will. Aber oftmals gibt es ein Gap zwischen dem, was man sagt, und dem, was man auslebt. Und das, was man auslebt, ist oftmals in den tiefsten Glaubensüberzeugungen irgendwo verankert. Darum ist es so wichtig, zu diesem Punkt zu kommen, zu glauben, ich bin gerecht vor ihm. Das, was er im Kreuz hat gemacht, ist mehr als genug, damit ich eine gerechte Person sein kann. Und es gibt nichts, was irgendwie dazwischen kommen kann, was dieser Gerechtigkeit rütteln kann. Und je mehr das wir anerkennen können, umso natürlicher werden wir danach leben können. Ohne dass es zu einer Leistung wird, sondern weil es natürlich aus unserer Identität herausfließt. Es ist das Alte Testament, wo man das Richtige machen musste, damit man gerecht werden konnte. Im Neuen Testament geht es darum, dass man das Richtige glaubt und man aus dem heraus auch das Richtige macht, weil es eine Frage von Identität ist. Es ist Römer 14, 17, glaube ich, wo Folgendes sagt. Das Reich von Gott ist nicht Essen und Trinken, aber es ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Es ist Gerechtigkeit, der wunderschöne Teil, der uns in die gerechte Position vor dem Vater versetzt, wo die falschen Wege wieder gerade und richtig sind gemacht worden. Es ist der geistliche Aspekt, der abdeckt wird. Es ist der Aspekt vom müssen leisten, der komplett auf die Seite geschoben ist worden, wo es ist Gerechtigkeit und in Jesus sind wir gerecht aufgrund von dem, was er ein für alle Mal hat gemacht. Das kann man verstehen. Es ist Frieden. Es ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Führt dazu, dass wir innerlich Frieden haben können. Es ist der seelische Aspekt, der abgedeckt wird, wo unsere Seele endlich zur Ruhe kommen kann. Unsere Seele kann zur Ruhe kommen mit dem Wissen, ich bin gerecht vor dem Herrn. Und der physische Ausdruck von dem ist Freude. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Es ist Freude. Lass dein Gesicht wissen, dass deine Seele gerettet ist. Ich höre viel zu wenig Zeugnisse, wo sich die Nachbarn beschweren, wo Christen bis am Morgen um 1 und 2 lachen, wo sie nicht anders können, als die Freude rauslassen. Wo die Offenbarung vom Heiligen Geist kommt. Wie wäre es, wenn die Welt eifersüchtig wäre aufgrund von unserer Freude, die wir aufgrund von unserer Rettung hätten? Eine Freude, die keinen Sinn macht. ein Lachen in Momenten, wo man eigentlich rennen sollte. Ich glaube, die meisten von euch würden mit mir übereinstimmen, dass unsere Gesellschaft wieder Freude braucht. Echte Freude. Eine Freude, die von innen gegen außen geboren ist worden. Wo das ist die und Art, wie das Reich von Gottes arbeitet. Von innen gegen außen. Der Find, der Teufel, kommt mit Versuchung in unser Leben und versucht das Gegenteil zu machen. Von außen gegen innen zu arbeiten. Das sehen wir auch bei der Versuchung von Jesus, wo Jesus die 40 Tage in der Wüste war und dort hat gefastet, ist der Teufel gekommen und hat ihn zuerst physisch versucht. Er hat ihm gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann sag dem Stein, dass er zu Brot soll werden. Der körperliche Aspekt ist hier versucht worden. Die zweite Versuchung war die seelische Versuchung. Er hat ihn auf den Turm genommen und gesagt, wirf dich von hier ab. Und wenn du der Sohn Gottes bist, werden die Engel dich retten. Und der dritte Aspekt war, er hat ihm die ganze Weltherrschaft gesagt und hat gesagt, wenn du vor mir abknäuelst und mich anbetest, gebe ich dir die Macht über das Reich, weil mir ist sie übergeben worden. Das ist der geistliche Aspekt, wo der Find die Anbetung hat wollen vom Sohn Gottes. So kommt der Find in unser Leben und tut uns versuchen. Praktisch zum Beispiel, du bist irgendwo am Ausgang, vielleicht siehst du jemanden, der physisch irgendwie attraktiv aussieht, dann hast du die körperliche Versuchung, redest mit dieser Person, plötzlich kommen irgendwie Gefühle auf, kommt die seelische Versuchung und dann die geistliche Versuchung, vielleicht landest du irgendwo mit dieser Person im Bett, außerhalb eines Ehebundes. Die geistliche Versuchung. Ich weiss, ich komme vom liberalen Bern, aber immer noch ein konservatives Herz. Sorry für die, die es anders sehen. Sie können auch zum Seelen gehen. Er wird noch alles erklären können. Und die Wahrheit offenbaren. Erzählen, wie gerecht das ihr seid und was ihr sollen glauben. Die Selbstgerechtigkeit. Was hat Jesus verflucht? Was hat Jesus im Neuen Testament verflucht? Ein Feigenbaum. Warum hat er einen Feigenbaum verflucht? Er ist schauen, ob Frucht dort ist, außerhalb von einer Zeit, in der Frucht geben sollte. Es war keine Frucht dort, wo er ihn verflucht hat. Weil es nie eine Zeit wird geben wird, wo Selbstgerechtigkeit gute Frucht wird bringen. Könnte sein, dass der arme Feigenbaum, ein bisschen hat er mir leid, verflucht ist worden, weil Jesus ein Zeichen hat wollen setzen. Ich bin gekommen, um die Selbstgerechtigkeit zu verfluchen. Das ist der Grund, dass er eine Peitsche gemacht hat. Hast du das gewusst? Jesus hat mal eine Peitsche gemacht. Im Tempel, wo die Leute Gott haben gesucht, aber die religiösen Führer, die armen Leute haben ausbeutet, die kein Geld hatten, alles haben hergegeben. Wo er gesehen hat, die haben das zu einem Geschäft, zu einem Merit gemacht. Und er Tische hat umgeworfen, hat er eine Peitsche gemacht. Wo er Selbstgerechtigkeit hat wollen auspeitschen. Und er hat sie verflucht. Wo er kam, um zu sagen, es geht nicht mehr um eure Selbstgerechtigkeit, sondern um meine. Und es gibt nichts, was du machen kannst, um weniger gerecht vor dem Jesus zu sein. Das Werk, das er gemacht hat am Kreuz, vor 2000 Jahren, es umfasst alles. 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 Und vielleicht gibt es ein paar von euch, die die jetzt überlegt haben, ich hatte die Frage lang gehabt. Wenn es nichts gibt, was Gott von uns trennen kann, warum hat Jesus im Kreuz geschreit? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war eine Stelle, die mich jahrelang genervt hat. Weil es hat für mich keinen Sinn gemacht, dass Gott seinen Sohn hat verlassen. Und ich weiss, ich habe viele Erklärungen gehört, als ich jünger war. Es war die ganze Sünde von Menschheit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die in diesem Moment auf Jesus war. Und es war wie Gott zu viel, darum musste er sich von ihr abwenden und etc. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Ich meine, come on. Jesus ist genau zu den Sündern gegangen. Sünde war nie etwas, das ihn von den Menschen weggetrieben hat. Im Gegenteil. Es war etwas, das ihn angezogen hat. Wo er genau dort die Gnade wollte reinbringen. Und um das zu verstehen, müssen wir heute einen kulturellen Kontext geben. Dazumal in dieser Zeit war es in der jüdischen Kultur eigentlich die Norm, dass man die Tora sehr gut kennt und man vor allem mit den messianischen Stellen sehr bekannt war. Weil durch die messianischen Stellen hat man versucht, möglichst auswendig zu lernen. Und man hat mit dem eigentlich gehofft, dass wenn der Messias kommt, dass man mit diesen Stellen sehr schnell identifizieren kann, jetzt ist er da, das ist der Messias. Und der Brauch, den man hat gemacht dazu mal, ist gewesen, dass wenn man irgendwie den ersten Satz von einem Psalm oder sonst etwas vor Tora hat gesagt, man einen Bezug auf einen ganzen Paragraph eigentlich wie nimmt. Und wo Jesus hier am Kreuz ist gestorben, sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier nimmt eigentlich Jesus Bezug auf einen Psalm 22. Dort steht genau das am Anfang. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ihr müsst euch vorstellen, die Juden, die dort im Kreuz waren und das haben gehört, was das Jesus gesagt hat, haben sie sofort gewusst, auf was er Bezug nimmt. Das ist übrigens das einzige Mal, wo Jesus den Vater als Gott adressiert und nicht als Vater. Das einzige Mal. Und alle, die das gesehen haben, das Leiden, und wo er die Stelle sagt, haben sich alle dort an Psalm 22 erinnert. Das war wahrscheinlich einer der Top-Hits, wo man wusste, es ist eine messianische Stelle. Und sie haben angefangen zu schnallen, Mist. Das, was dort beschrieben ist, ist das, was um uns jetzt passiert. Und wir haben es nicht geschnallt. Und darum sagen die Leute nachher, wahrlich, wahrlich, das war der Sohn Gottes. Ihr könnt sehr gerne aus Hausaufgaben den ganzen Psalm 22 durchlesen. Ich werde auf 2-3 Stellen eingehen. Im Vers 25 heißt folgendes: Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er. Jesus hat hier nicht einen Witz gemacht. Wenn Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Beschreibt er eine Realität vom Gefühl, das er hatte, das aber nicht die Wahrheit war. Was hat Jesus erlebt? Ich habe am Anfang gesagt, Sünde ist nicht etwas, das Gott vom Mensch trennt, aber es ist etwas, das der Mensch von Gott trennt. Es ist das erste Mal, wo Jesus Trennung vom Vater erlebt. Wo er das erste Mal mit dieser Sünde in Kontakt ist gekommen. Er, der Sohn Gottes, der perfekt hat gelebt, 100% in dieser Übereinstimmung mit dem Vater, hat nicht gewusst, was es bedeutet, Sündhaftigkeit zu erleben und damit die Entfernung von Gott wie zu haben. Und hier in diesem Moment hat er die Sünde auf sich genommen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der ganzen Menschheit. Und er erlebt die Trennung. Aber ich lese es nochmal, was die Wahrheit ist. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er. Vers 31. Nachkommen werden ihm dienen. Man wird vom Herrn erzählen einer Generation, die kommen wird. Sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird. Denn er hat es getan. Denn er hat es getan. Es ist vollbracht. Das war mein Herz für heute Abend. Dass ich an einem wunderbaren, schönen Volk verkünden konnte von seiner Gerechtigkeit. Von seiner Gerechtigkeit. Und wir leben in einer Zeit, wir haben Woke Culture, Cancel Culture, Culture. Vielleicht ist das noch nicht auf Frutigen gekommen. In Bern ist es gang und gäbe. Man tut den canceln und dann merkt man, hey, der den gecancelt hat, vor 10 Jahren das geschrieben, jetzt muss man den auch noch canceln. Und es geht immer so weiter. Und eigentlich ist die Frage in dem allem, wo ist echte Vergebung und wo ist echte Gerechtigkeit? Viele Junge in meinem Umfeld fragen mir die Frage und die gehen kaputt an dem. Wenn man grübeln im Leben der Leute, würde man irgendwo überall wahrscheinlich Dreck finden. In meinem definitiv. Ich kann euch offen ehrlich erzählen, was. Also, in der Schule haben wir so viel Mist gemacht. Wir sind mehrmals in die Zeitung gekommen, zum Beispiel. In der Schulzeit. Was wir genau haben gemacht, ist ein Thema für ein anderes Mal. Aber wo geht unsere Kultur her mit dem Verurteilen oder mit dem Canceln? Wo man noch versucht, im Namen von Nachhaltigkeit, Klima, weiss nicht was, irgendwo durch eigene Leistung ein bisschen Gerechtigkeit noch zu schöpfen, um gut dazustehen. Freunde, in den Augen vom Herrn ist das ein Zirkus. In den Augen vom Herrn lacht er über solche Taten. Wenn wir vor ihm mal werden stehen, ist das Einzige, wo er sich daran interessiert. Wie fest hast du im Blut von meinem Sohn gebadet? Und auch heute Abend ist er hier mit einer Frage, die einfach ist. Darf ich dein Vater sein? Darf ich dein Vater sein? Darf ich dir das kostbare Blut, das mein Sohn vergossen hat, über dich lehren? Du wirst ein bisschen dreckig aussehen. Es wird ein bisschen stinken. Es macht nichts. In meinen Augen wirst du perfekt sein. Ihr müsst verstehen, dass Jesus nur konnte, das perfekte Opfer werden. Nicht nur, weil er am Kreuz ist gehangen und sich entschieden hat, für uns zu sterben. Das ist eigentlich nur ein einfacher Akt. Für jemanden zu sterben ist nicht so schwierig. Es gibt viele Menschen, die das gemacht haben. Aber die Lösung ist nicht von dem gekommen. Steht im Römerbrief. Der die Rettung ist durch den Gehorsam von Jesus Christus. Nicht durch sein Tod, aber durch sein Leben. Wo er sich bis zum letzten Moment hat reingehalten. Er ist versucht worden in all diesen Versuchungen, die wir auch erleben. Das ist das, was die Bibel sagt. Ich würde sagen, sogar noch schlimmer. Er ist gemobbt worden. Im Kreuz hat man ihn ausgelacht. Er ist verspottet worden, auspeitscht worden. Und nicht einmal in all diesen Versuchungen hat er irgendwie mit einem schlechten Gedanken über ihn gestimmt und schlecht den Menschen gewünscht. Im Gegenteil. Im schlimmsten Moment verlassen von seinen besten Freunden hat er sogar noch gebeten gehabt, Herr, vergib du ihnen, weil sie wissen nicht, was sie machen. Das Leben, jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, für mehrere Jahrzehnte perfekte Übereinstimmung mit dem Vater, ohne sündhaft zu handeln, hat Jesus dazu gebracht, dass er überhaupt das perfekte Opfer hätte werden können. Jesus ist nicht nur für dich gestorben, er hat jede Sekunde perfekt auch für dich gelebt, wo er gewusst, wir werden es nicht können. Wir werden es nicht können. Und das ist okay. Er verlangt nicht von dir, dass du perfekt bist, dass du alles richtig machst. Aber dass wir uns öffnen und das Geschenk vom Himmel werden annehmen. das Lamm, das am Kreuz ist gehangen, das zur Sünde ist geworden. Er ist zur Sünde geworden und ist als Mensch nicht einmal mehr erkennbar gewesen. Das ist das, was die Bibel sagt. Wie verrupft hat er müssen aussehen für uns, dass man sagt, er ist als Mensch nicht einmal mehr erkennbar gewesen. Leute, das ist eine Botschaft, die die Welt muss hören. Wir wollen mir nicht im Evangeliumswillen irgendwie schämen oder etwas zurückhaben. Und die Selbstgerechtigkeit, ich will es zerstört sehen in meinem Leben, in eurem Leben, dass Jesus durch uns durch kann leuchten kann, dass wir selber können sterben, damit Christus durch uns kann leben kann. Ich danke dir, Jesus Christus, einfach für das Wort und ich kann es fressen. Herr, ich will, dass das Wort mehr und mehr Hänge auf Füße nimmt in meinem Leben, in unserem Leben, Herr. Vater, dass es wirklich eine Gruppe von Menschen wird, von Söhnen und Töchtern, die werden bleiben stehen, wenn die Welt verlangt, man soll sich beugen und sich werden beugen, wenn die Welt verlangt, Stang auf. Herr, und dass es kein Feuer wird geben, wo die Welt uns wird reinschmeissen wird, wo uns irgendwie wird verbrennen kann, sondern im Gegenteil, dass dort, wo die Welt uns verurteilen will, uns in eine Ecke reintreibt, ins Feuer reinschießt, sie plötzlich werden erkennen. Dort ist noch einer mit ihnen. Den haben wir vorher nicht gesehen. Warum macht die Verurteilung ihnen nichts? Ich bitte dich, Herr, einfach für ein Feuer, Herr. Für ein Feuer, das uns nicht verzehren kann, aber uns nachhaltig lassen brennen für dich und deine Herrlichkeit. In deinem Namen, Herr, bitte ich dich, dass es eine Gruppe wird vom Psalm 22, die auch wird verkünden an einem Volk von deiner Gerechtigkeit. Im Namen Jesus Christus. Im Namen Jesus Christus. Und du einfach auch jetzt, dort, wo Leute irgendwie den Gedanken gefangen sind, wo das irgendwie mit Scham oder einem schlechten Gewissen verankert ist, einfach die dämonische Macht gebrochen wird. Und wir setzen das Kreuz frei. Wir setzen das Kreuz frei. Über deine Gedanken, über dein innere Wesen, dass das Blut vom Lamm das auswischt. Kein Persil oder Ariel wird das machen können. Aber das Blut vom Herr. Das Blut vom Herr. Das Blut vom Herr. Amen. Amen, amen.